So, bonjour, den Rest sparen wir uns heute. Es ist einfach immer noch Wonka, Tag 3. Die Laune ist schon wieder im Keller, irgendwie. Wir sind immer noch in Paris, der Vormittag ist rum, es ist Mittagszeit, wir haben uns hier einen Raum geklaut. Wir sitzen in Raum 342 Bravo, der ist leer, hoffentlich kommt jetzt keiner rein. Und eigentlich wollten wir heute Mittag in der 6. Reise-Episode über Multimorbidität und Telemedizin sprechen. Ja, und was passiert dann? Wir sind in Paris und auf einmal kommt Friedrich Merz um die Ecke. Einfach so. Ungefragt platzt eine krude Nachricht aus Deutschland in die heile französische Welt. Und was macht der Herr Professor? Schleppt ad hoc 2 Special Guests an, damit wir eine Sonderepisode machen. Na gut, sprechen wir aus Paris über Berlin. Damit herzlich willkommen zum Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Bas-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und heute ist bei uns
Karin Vogt,
Leiterin Forschung am Bereich Allgemeinmedizin an der Medizinischen Universität Lausitz in Cottbus.
Ja.
Und stellvertretende Sektionssprecherin Leitlinien und Qualitätsförderung, das ist die SLQ in der DGAM. Und heute ist außerdem bei uns
Andi Maun,
Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin am Uniklinikum Freiburg und dort auch als Hausarzt tätig in Freiburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin Sie, drei.
Moin Herr Nössler.
Tag.
Salut.
Hallo.
Hallo. Ich frage jetzt mal, wie geht's Ihnen? Oder ich mache es mal anders. Offene Frage. Wie waren die ersten 2, 3 Tage?
Ja, viele Eindrücke, viele Einblicke in andere Gesundheitssysteme, was immer spannend ist, wenn man mal über den Tellerrand schaut. Viel gelernt zu Interprofessionalität, zu Deep Prescribing, zu wichtigen Themen, die hausärztliche Versorgung betreffen und wo viel Forschung auch aktuell passiert.
Also eigentlich eine gute Sache hier?
Ja.
Für mich ist immer interessant, hierher zu kommen, weil ich früher ja auch lange in Schweden tätig war. Ich treffe viele Kollegen von früher, aber auch andere internationale Forschungskollegen. Das ist immer, finde ich, total wichtig, dass wir über den Tellerrand mal hinausgucken und schauen, wie andere Länder Primary Care organisieren, was für Forschung da läuft und dass wir uns vernetzen natürlich auch.
Ja.
Naja, und wie meine bisherigen Tage waren, Herr Nössler, das habe ich Ihnen schon alles erzählt. Das haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in einigen Episoden, ich habe sie nicht gezählt, haben wir schon berichtet.
Das ist Nummer 6, die wir
Nummer 6 ist das. Mhm. Und für heute hatte ich eigentlich den Job, einmal in die Keynote zum Thema Multimorbidität zu gehen und dann einmal in die Session zum Thema Telemedizin
haben
zu gehen.
Haben Sie auch gemacht.
Das habe ich auch brav gemacht.
Ja.
Und da wurden so Fragen diskutiert, wie man die Telemedizin besser macht, wie man sie in den Alltag integriert, wie man daraus eine vernünftige Versorgung bastelt, wie man die Kommunikation verbessert, was die Bevölkerung dazu denkt, ob Patientinnen und Patienten die Telemedizin anwendbar finden, was der soziale Status damit zu tun hat, die Bildung und so weiter.
Also ein sehr progressiver Approach.
Richtig, es waren Referentinnen und Referenten aus aller Welt. Und was man sagen kann, ist, nirgendwo auf der Welt wird die Telemedizin in irgendeiner Art und Weise in Frage gestellt.
Außer
Slowenien zum Beispiel sagt, wir haben die Telemedizin schon etabliert, jetzt wird sie optimiert.
Ja.
Georgien sagt, damit erreichen wir Patienten, die vorher kaum Versorgung hatten. Malaysia sagt, die Patienten wünschen sich mehr Kommunikation, mhm, und mehr Vertrauen. Und so weit, so gut. Und dann gehe ich aus dem Raum und dann hält mich Andi Maun fest.
Hast du schon gehört. Und dann kommen die Breaking News aus Deutschland. Ich versuche es einfach zusammenzufassen. Wahrscheinlich werden es die berufspolitisch Interessierten längst mitbekommen haben. Ich glaube, das babbelt auch schon rum. Fangen wir mal an. Vielleicht eine Reaktion. Es gibt eine Pressemitteilung von der KBV, da ist die Überschrift Zumutung, die an Unverschämtheit grenzt. Wenn man das liest, wundert man sich, was ist da los? Hintergrund ist, es gab den Koalitionsausschuss der sogenannten Großen Koalition in Berlin. Die haben ein Papier beschlossen, das schlappe, ich weiß es nicht wie viel, 12 Seiten lang ist. Überschrift, total progressiv, ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung. Und wenn man dann reingeht, wird es telemedizinisch, Ziffer 11, Seite 5. Ich lese das mal vor. Das ist nämlich das, was Andi Maun Ihnen erzählte. Die telefonische Krankschreibung wird abgeschafft. und die unrichtige Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach § 278 Strafgesetzbuch stärker bestraft. Wir führen eine verpflichtende Vorlage der AU-Bescheinigung ab dem ersten Tag der Erkrankung sowie im Rahmen der Umsetzung des Primärarztgesetzes eine Termingarantie Fachärzte ein. Das kommt noch mit dazu. Mhm. Darüber hinaus etablieren wir eine gesetzlich geregelte Infarktvorsorge. Also das ist jetzt mein Kessel Bundes aus Berlin. Und dann ging es bei Ihnen heiß her. Jetzt bin ich mal gespannt.
Dann standen wir auf dem Gang, haben uns kurz darüber unterhalten. Ich hatte davon noch gar nichts gehört. Ich habe es wirklich von Andi gehört. Und dann kam Karen Vogt dazu. Und dann haben wir uns da plötzlich zu dritt unterhalten. Und Karen Vogt vielleicht ganz kurz vorgestellt. Sie haben sie ja schon in ihren Funktionen benannt, aber natürlich Blick auf Leitlinien seit vielen Jahren, Blick auf Versorgungsfragen und Versorgungsforschung. Und jetzt in Cottbus geht es natürlich auch darum, ein Institut mit neu aufzubauen, das ausstrahlen soll auf die ländliche Versorgung. Ja. Und ja, jetzt macht hier die Welt in der Session Telemedizin 2.0 und Deutschland macht Telemedizin 0.8.
Wir schaffen sie ab.
Also wir drehen sie zurück auf den Stand vor Covid. Bravo!
Okay, Abspann, Cliffhanger, tschüss.
Ja, die Frage ist, was macht das mit der Versorgung? Ne? Das ist die spannende Frage. Und wenn ich jetzt den Blick nach Brandenburg richte, aber wir müssen gar nicht nach Brandenburg, wir können auch ins ländliche Sachsen, ins ländliche Saarland und so weiter schauen. Wir haben überall Hausärztemangel, strukturellen.
Baden-Württemberg auch,
natürlich,
hab ich mal gehört.
Ja, ich hab, das war nur beispielhaft.
Selbst in Baden-Württemberg,
das war nur beispielhaft.
Genau.
Und wir haben jetzt, ne, Blick Brandenburg, wir haben Regionen mit drohender Unterversorgung. Wir haben Hausärzte, die inzwischen mehr als 1000 Patientenfälle pro Quartal haben, wo demnächst um die Ecke der Hausarzt altersbedingt seine Praxis aufgeben wird, wo dann wieder 1000 Patienten dastehen. Also wir haben einen Overload in den Hausarztpraxen. Mhm. Und die Frage ist, wenn jetzt diese ganzen Krankschreibungen, ne, also diese Akutsachen in die Praxen hineinströmen, was macht das eigentlich mit der Versorgung aller Patienten, auch der Chroniker? Was macht das mit den Hausärzten, mit der Gesundheit der Hausärzte, der Angestellten in den Praxen, die MFAs nicht zu vergessen? Also worauf steuern wir da eigentlich zu? Hm. Ne? Ein Aspekt, der mich gerade umtreibt.
Also ich kann total verstehen, dass es besorgniserregend ist, dass die Anzahl der Krankheitstage hochgeht. Das ist keine Frage. Und daraus muss man sich genauer angucken. Da gibt es Untersuchungen zu, die auch eben Themen wie Prävention oder bessere Behandlungsmöglichkeiten von psychischen Erkrankungen und sowas in den Blick nehmen. Aber das, was man jetzt dort vorhat, ist, finde ich, ein gedanklicher Kurzschluss, indem man einfach nur die Hürde für die Krankschreibung erhöht, indem sozusagen alle Angestellten am ersten Tag in die Praxis kommen sollen, um damit das Rad zurückzudrehen. Das hat eine Menge Implikationen für das gesamte Gesundheitssystem. Wie wir schon gehört haben, die Versorgungslage auf der hausärztlichen Seite wird dünner, wenn jetzt alle, und das, wir reden hier von wirklich, wirklich vielen Menschen, ab dem ersten Krankheitstag in die Praxis kommen sollen, dann wird dort eine Leistung im Gesundheitssystem erbracht, die es als Leistung in dem Sinne eigentlich gar nicht braucht. Kurzer Vergleich. In Schweden braucht man die Krankschreibung von ärztlicher Seite ab dem achten Tag.
Also erst nach einer Woche.
Nach einer Woche. Da wird den Menschen sozusagen die Selbsteinschätzung zugemutet. Man kann hin und her diskutieren, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Aber es gab ja auch Untersuchungen, als die telefonische Krankschreibung eingeführt wurde, hat man ja sehen können, dass der Missbrauch nicht besonders hoch war. Also diese Angst, durch eine Niederschwelligkeit besonders viele neue Krankschreibungen zu generieren, ist eigentlich nicht so hoch. Und jetzt das Interessante, was passiert in der Praxis? Wenn jeder mit seinem starken Infekt oder noch besser mit einer Magen-Darm-Grippe sich ins Wartezimmer von unseren Praxen setzt, um dann gleichzeitig neben vielleicht Chroniker älterer Natur da zu sitzen und dann die anderen Patienten ansteckt, das Praxispersonal ansteckt. Also da hat nun wirklich keiner was von gewonnen. Also dann haben wir eher einen negativen Impact aufs Gesundheitssystem. Wir können andere Leistungen nicht vollbringen, weil wir diese ganzen Formulare ausfüllen müssen ab Tag 1. Und außerdem verbreiten wir Krankheiten über den Hub des Wartezimmers dann noch besser.
Cool. Also Epidemietreiber Hausarztpraxis.
Ja. Infektionsprävention durch gemeinsames Warten. Ja. Ich stelle mir das gerade vor. RSV, Influenza, Covid,
Norovirus.
Norovirus. Welcome.
Welcome.
Ja.
Na, auf der Arbeit soll man sich nicht neben den Kollegen setzen, um den nicht anzustecken, ja. Aber den kranken alten Chroniker in der Praxis, den darf man dann ruhig anstecken. Ja? Ja. Das kann ja nicht Ziel der Aktivität sein.
Also können wir natürlich drüber witzeln, das ist, glaube ich, auch erlaubt. Ich habe gerade diesen gedanklichen Kurzschluss, da kam mir dann in Sinn, ob nicht die gesamte Bundesregierung eine Ansammlung von gedanklichen Kurzschlüssen ist. So fühlt es sich manchmal an, wenn man es überzeichnen möchte. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn ich mal versuche zu, also die Idee von Merz und Co. ist, Wirtschaft zum Laufen bringen und das Vorurteil, die Deutschen arbeiten zu wenig und sind zu oft krank und zu lange krank, das darf er ja haben, auch wenn es vielleicht keine empirische Grundlage dafür gibt, weil ich glaube, der letzte Anstieg der AU-Zahlen geht auf die EAU-Einführung zurück, da hatten wir ja vorher eine Unterfassung. Also er darf ja erstmal diese Idee haben, glaube ich, als Kanzler, dass wir alle mehr arbeiten sollen. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, provoziert er genau das Gegenteil. Er macht dann die Leute kränker, oder?
Also wir wollen vor allen Dingen, dass differenzierter hingeguckt wird. Klar, wir müssen uns die Maßnahmen, die evidenzbasiert sind, anschauen, die helfen, die Krankschreibungszahlen zu reduzieren. Das ist eine Sache. Und da hatten wir schon erwähnt, Prävention, bessere Behandlungsmöglichkeiten für psychiatrische Erkrankungen. Auch eine Teilzeitkrankschreibung war schon mal im Gespräch. Solche Dinge muss man sich genauer angucken, zu diskutieren. Und das andere, und das ist unser entscheidender Hinweis, wir müssen die Situation in den Hausarztpraxen angucken. Wenn wir ein starkes Gesundheitssystem in Deutschland aufbauen wollen, und jetzt sind wir ja gerade auch da mit einem neuen Gesetzesvorschlag, dann müssen die Hausarztpraxen in ihren Kerntätigkeiten gestärkt werden, sodass sie sich wirklich um die Bevölkerung, die sie braucht, kümmern und nicht wie zu Formausfüllern, Formularausfüllern sozusagen verkommt. Also das ist nicht das, was in der Hausarztpraxis sozusagen stattzufinden hat. Und ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allen, die sich krankschreiben lassen, das hilft uns an der Stelle nicht weiter. Also differenziert angucken, Evidenz angucken, gemeinsam diskutieren, Politik und auch Tätige im Gesundheitswesen und dann schauen, wie wir bessere Lösungen schaffen, die unsere Bevölkerung gesünder machen und die Krankschreibungszahlen herunterführen.
Ja, und also ein Punkt, das ist vielleicht eher ein soziologischer Punkt, aber der mir die ganze Zeit durch den Kopf geistert. Warum hat man so wenig Vertrauen in die Menschen selbst einzuschätzen beim Magen-Darm-Infekt, bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sich selbst zu versorgen, 1-2 Tage zu Hause zu bleiben und dann wieder zur Arbeit zu gehen? Traut man das denen nicht zu? Und die Frage auch, verliert vielleicht auch, also ist der Blick auf die Bevölkerung irgendwie verloren gegangen? Also Hartmut Rosa hat ja, ein deutscher Soziologe aus Jena, genau, der beschreibt ja, dass die Bevölkerung sich immer weiter abgehängt, entfernt fühlt von der Regierung, von den staatlichen Behörden. Ich frage mich, ob das jetzt vielleicht sogar eine Maßnahme ist, wo wieder noch ein Stück weit ein Abstand aufgebaut wird zwischen Bevölkerung und der Politik, die wir hier im Land...
Also die Koalition bestätigt die wissenschaftliche Hypothese.
Ja.
Und liefert jetzt die empirische Basis. Ne,
also was bedeutet das eigentlich auch gesamtgesellschaftlich?
Absolut. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Frage und es wird hier die hausärztliche Praxis instrumentalisiert, um ein gesamtgesellschaftliches Problem zu lösen, ja, auf die am schlechtesten denkbare Art und Weise. Mhm. Und ich möchte hier nochmal den Bogen schlagen zur Versorgungsforschung, zu einem Kongress hier, zu anderen Kongressen, zu Digam-Kongressen, Versorgungsforschungskongressen. Wir haben es in den letzten Episoden immer wieder erklärt, Herr Nössler. Es geht darum, für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Kanal zu wählen. Und das ist eine moderne und intelligente Primärversorgung. Wir haben über die Ressource Hausärztin, Hausarzt gesprochen. Wir haben über Versorgungspfade gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man so Dinge beforscht und wie man sich Gedanken macht, wie man kluge Konzepte schreibt. Und jetzt wird mit so einem Vorschlag wie mit einem Bulldozer über die Versorgungsforschung,
das Pflänzchen plattgewalzt,
über die Konzepte, die es gibt, einfach drüber gefahren.
Ja. Wir, Karin Vogt und ich, wir saßen doch am Dienstag.
Ja.
Nee, Moment, Mittwochmorgen. Wir haben ja Donnerstag schon.
Oh Gott, ja. Stimmt.
Mittwochmorgen in dieser Primary Healthcare Session, ja. Systemvergleich. Und was war unser Fazit? Das ist eine kulturelle Geschichte.
Ja.
oder?
Absolut. Also was auch, da war ja auch die Zusammenschau der verschiedenen Primärversorgungssysteme in verschiedenen Ländern und alle eint uns ein Mangel eigentlich an Primärversorgern, an Hausärzten und darauf Antworten zu finden. Und die, jetzt diese Entwicklung in Deutschland ist nicht eine konstruktive Idee, da eine Antwort zu finden, sondern verstärkt jetzt nochmal die Problematik Hausärztemangel.
Verstärkt es und macht mal wieder deutlich, offensichtlich werden Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland wie so eine Art Verfügungsmasse angesehen. Und das tut besonders weh, wenn man den Blick einmal auf Frankreich richtet, die wenig mehr Bevölkerung haben, aber dafür doppelt so viele Hausärztinnen und Hausärzte. Also hier hat die hausärztliche Medizin anscheinend einen ganz anderen Stellenwert. Da haben wir Nachholbedarf in Deutschland. Und was hinzukommt, und das schließt an, was du gesagt hast, Karen, wir haben so viel geredet über Time Needed to Treat.
Ja.
Priorisierung. Ja, über Priorisierung, über den intelligenten Einsatz der zeitlichen Ressource Hausärztin, Hausarzt.
Ja, und wenn wir hier auch nochmal wieder auf den Punkt unnötige Kosten einsparen wollen, zurückkommen, zeigt uns die internationale Evidenz, dass halt Gesundheitssysteme, die eine starke hausärztliche Versorgung haben, insgesamt günstiger laufen. Also das ist sozusagen genau in die andere Richtung, dass man halt uns stärken sollte als Hausärztinnen und Hausärzte, um das Gesundheitssystem günstiger zu machen und diese Themen wie Prävention oder auch die Versorgung multimorbider Patienten nochmal auch zu stärken innerhalb der Hausärzte, die sonst mal wie durch eine Odyssee manchmal durchs Gesundheitswesen haben, also dass wir diese koordinierende Rolle haben.
Ja.
Und das ist natürlich einfach schade zu sehen, wenn man auf dieser Evidenz sitzt, sag ich mal, und dann aber wieder die politischen Entscheidungen sich anguckt, die sich weit davon entfernt bewegen halt. Ne?
Ich mache jetzt mal eine ganz banale Rechnung aus. Das ist nämlich das Thema, ne? Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Und dann in der Folge soll ja das Primärversorgungssystem eigentlich kommen. Fritze Merz spricht jetzt von Primärarztgesetz. Also die wissen, glaube ich, selbst nicht so richtig, wo sie eigentlich hinwollen. Das ist ja, glaube ich, das Dilemma dieser Regierung. Die wollen Geld sparen auf der einen Seite. Ich habe mich immer sehr kritisch geäußert bei den Protesten, die nach diesem Gesetz kamen, weil ich die wiederum für überzogen fand. Jetzt bin ich auch selbst an einem Punkt, dass ich mehr Verständnis auf einmal entwickle, wenn man sich diesen Unfug ansieht. Machen wir mal eine einfache Rechnung. Die wollen Geld sparen. Sagen wir mal, wir haben 60 Millionen erwerbstätige Menschen, Erwachsene in Deutschland. Davon gehen vielleicht nur 50% regelmäßig ohnehin zum Hausarzt. Das heißt, 30 Millionen sind doch Menschen, die sowieso nur anlassbezogen, weil sie mal eine U-Brauch Kontakt haben. Das heißt, die treibe ich jetzt in Versichertenpauschale. Wie bescheuert ist das denn? Können die nicht rechnen in Berlin? Also hat irgendwer denen Stecker gezogen?
Ja.
Alles nickt und fragt und zweifelt.
Und vor allem, welches Zukunftsbild liegt dem zugrunde?
Ja.
Haben wir nicht auch ein Digitalisierungsministerium? Oder
auch der arme Kerl.
Ja.
Ich glaube, der kommt voll unter die Räder.
Aber die Zukunft ist nicht analog, die Zukunft ist digital.
Ja. Das war der Chef von Mediamarkt, glaube ich, ne?
Ja.
Eine Frage von Spiritualität interessiert mich am Ende noch. Wir sind jetzt hier in dieser heilen Kongressbubble.
Ja.
Und initial wurde schon, glaube ich, unisono gesagt, das Coole an einer internationalen Tagung ist, dass man sich mit Kollegen austauschen kann, Erfahrungen austauschen kann. Und dann hat das ja so eine positive, progressive Spiritualität. Ne? Man sieht, was alles geht, was möglich ist, was man implementieren kann, was bei uns noch nicht gelingt und kommt total beflügelt wieder. Und dann guckt man auf sein eigenes Land und sieht so eine reaktionäre Politik. Was denkt die Runde darüber? Die Soziologin in der Runde hat die Antwort.
Ja. Ja, das ist tatsächlich, das ist ja so ein Phänomen nach jedem Kongress, muss ich sagen. Ne? Man lernt neue Ideen oder man entwickelt neue Ideen auf Basis des Wissensaustauschs, den man hat. Und denkt, oh ja, das könnten wir machen, dies könnten wir machen. Und kommt dann zurück und dann ja, ist man wieder in der Realität. Und trotzdem kann man kleine Mosaiksteinchen dann doch irgendwie versuchen, weiterzuentwickeln, umzusetzen und so weiter. Das wird sicherlich auch hier so sein, ne? Und trotzdem ist irgendwie der heutige Tag zumindest jetzt erstmal getrübt durch so eine Maßnahme, weil wir haben jetzt ganz viel über Primärversorgungssysteme, wie kann man eben dem Hausarztmangel begegnen durch Interprofessionalität, durch Telemedizin und so weiter. Also, ne, das ist jetzt positiv beflügelt und jetzt kommt so von der Seite so ein Hieb rein, der so ein bisschen die Motivation dämpft, sage ich mal.
Also ich muss sagen, ich würde mir wünschen, also das, was ich zu Anfang auch gesagt habe, wir müssen häufiger über den Tellerrand gucken. Wir müssen uns die positiven Beispiele angucken. Und es geht ja nicht nur um das, sag ich mal, vermeintlich kleine Thema Krankschreibung. Wir können uns auch solche Themen wie Planetary Health angucken und müssen sagen, ich würde mich freuen, dass wenn wir in Deutschland sagen könnten, wir sind an der Speerspitze der Weiterentwicklung, bei uns entsteht Zukunft. Bei uns hat man ein positives Selbstbild, wie sich ein Land inklusive der sozusagen politisch Agierenden, aber auch der Bevölkerung weiterentwickelt, um den großen Herausforderungen, die jetzt alle vor unserer Nase liegen, gerecht zu werden. Dann können wir das, was ja immer politisch gefordert wird, einen Ruck reinkriegen, eine Dynamik reinkriegen, und zwar auf eine positive Art und Weise. Nicht nur, dass wir uns immer beklagen, sondern dass wir Sachen dann auch anpacken und bewegen. Und da holt man, finde ich, Inspiration, wenn man sich international vernetzt. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Ja.
Das war jetzt die Botschaft an die Abgeordneten, die uns hin und wieder lauschen. Versucht es doch mal mit einem positiven Menschenbild.
Und jetzt kommt eine Botschaft an unseren berühmtesten Podcast-Hörer.
Friedrich Merz.
Ja. Sie sagen ja, dass er den regelmäßig hört.
Ich behaupte das einfach. Wir leben ja im postfaktischen Zeitalter.
Ja. Und an ihn würde ich gerne den Rat von Andi Maruhn weiterreichen. Ja. Schaut doch mal ins Ausland.
Ja.
Schaut doch mal euch intelligente Modelle ab.
Und legt diese deutsche Überheblichkeit ab.
Legt die deutsche Überheblichkeit ab. Und wir sind in vielen Dingen, in vielen Systemfragen des Gesundheitssystems und in Fragen der Versorgungsgestaltung sicher nicht Vorbild und sicher nicht Speerspitze weltweit. Und das wäre mein Wunsch, dass wir drei vielleicht mal, Karen, Andi und ich, zu irgendeinem Wonka-Kongress fahren können und mal das deutsche Gesundheitssystem als Role Model vorstellen können. Das würde ich mir wünschen.
Das müssten wir nochmal analysieren. Im Programm findet deutsche Perspektive sehr dünn statt. Sehr dünn. Und das hat offensichtlich auch inhaltliche Gründe. Nicht wegen der Speaker. Noch eine letzte Sache zum Abschluss. Irgendwer hat beim BAM gesagt, wir sollen nicht mehr so oft das dusselige Herzgesetz besprechen. Jetzt steht hier drin, ich lese diesen Satz nochmal vor. Also übrigens, es wurde jetzt viel über Primärmedizin gesprochen, Primärversorgung. Über die Termingarantie Fachärzte wird man auch noch mal sprechen müssen. Das scheint mir auch sehr übergriffig zu sein. Der letzte Satz, darüber hinaus etablieren wir eine gesetzlich geregelte Infarktvorsorge. Da hat es doch die Lipidindustrie offensichtlich geschafft, wieder das dusselige Herzgesetz übers Kanzleramt irgendwo einzubauen. Das heißt, der Kram ist nicht vom Tisch. Wir fangen wieder bei null an.
Naja, irgendwie muss man es ja kompensieren, dass man im Public Health Index am letzten Platz steht.
Indem wir alle Statine kriegen.
Genau.
Cool.
Ja.
Das ist die Lösung für alles. Klasse. Ja, wir haben doch hier über die CTT-Meta-Analyse gesprochen, dass die Nebenwirkungen ja gar nicht so schlimm
sind. Also ein Patient kommt nach Statineinnahme mit Muskelschmerzen und der Hausarzt sagt oder die Hausärztin, nö, sie haben keine Muskelschmerzen.
Ja, hab ich halt
das
keinen.
Zeigt die neueste Meta-Analyse.
Trisha Queenhawk.
Genau.
So, machen wir einen Punkt an diese Sonderausgabe. Ich bedanke mich sehr für diese Inspiration und ich bedanke mich sehr für die beiden Special Guests. War mir eine Freude, war uns eine Freude und ich hoffe, das wiederholen wir mal.
Danke für eure Spontanität.
Ja, vielen Dank.
Danke, Herr Nieder.
Dann tschüss.
Ciao.
Ja.